Liebe Gottesdienstbesucher, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber eigentlich könnte ja das reichen, wenn wir das richtig verarbeiten, was wir gesungen und gehört haben, nicht? Da war viel drin. Ich habe mich so riesig gefreut. Und ich muss dann immer mit meinen Emotionen kämpfen, wenn ich daran denke, er hat alles vergeben. Das ist weg. Mein ganzer Dreck, meine ganze Sünde. Dafür litt er am Kreuz. Dafür starb er. Aber was wäre geschehen, wenn er nicht auferstanden wäre? Paulus sagt, dann wären wir die bedauerndsten Leute auf dieser Welt. Aber Jesus hat nicht nur für unsere Schuld gelitten, er ist auferstanden. Die Auferstehung wird ja angezweifelt. Und ich wage mir zu sagen, aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn Jesus am Kreuz starb und nicht auferstand, wem bin ich dann Rechenschaft schuldig? Er starb für unsere Sünden und ist auferstanden zu unserer Rechtfertigung. Er spricht uns vor Gott Recht. Wir haben aus Lukas 24 heute einiges gehört. Als die Frauen zum Grab kamen, das Grab, der Stein war weg. Warum denn? Damit Jesus rauskam? Nein. Wegen Jesus brauchte für mich gesehen der Stein nicht weg. Der kam auch anders raus. Aber damit die Jünger rein konnten und sehen, er ist weg. Er ist weg. Und als sie dann zurückkommen zu den 11 Jüngern und den Freunden, wie es in dem Text heißt, in Lukas 24, und das erzählen, dann glauben die Jünger nicht. Bloß einer springt auf. Und das war Petrus nach unserem Text. Und da kann ich den Petrus so gut verstehen. Warum springt der auf und läuft dahin? Ich glaube, Petrus hat sich so gewünscht, wenn ich noch einmal Jesus sehen könnte und sagen, Herr, vergib, ich habe dich verleugnet. Ich habe gesagt, ich kenne dich nicht, weil ich geglaubt habe, du wärst anders, du würdest dich nicht unter die Schuld beugen. Und das hat Jesus aber trotzdem getan. Die Bibel berichtet uns noch einiges von den Jüngern und ich möchte nicht darauf eingehen, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Er ist auferstanden. Der ist auferstanden. Das haben wir heute mit unseren Liedern bezeugt. Aber warum ist er auferstanden? Und das steht in Vers 47 in Lukas 24. Alle Völker sollen hören. Es gibt Vergebung der Sünden für jeden, der zu Gott umkehrt. Es gibt Vergebung der Sünden. Das Wort Sünde ist in Frage gestellt und das soll man gar nicht so brauchen. Aber das Hauptproblem, ob es in der Gemeinde Jesu ist oder ob es in der Europäischen Union ist, ist die Sünde. Das Losgelöstsein von Gott. Das ist das Losgelöstsein. Und wenn ich Gott nicht mehr verantwortlich bin, der mich geschaffen hat, wem bin ich schließlich Verantwortung schuldig? Wem? Gibt es denn einen, dem ich Verantwortung schuldig bin? Die Gemeinde Obertshausen, habe ich schon gesagt, bedeutet für uns ganz viel. Ich freue mich so riesig, dass Pfarrer Lotz heute Geburtstag hat, weil er hat uns begleitet, wenn er angerufen hat, wenn er geschrieben hat. Aber noch mit einem Grund hat er uns begleitet und das habe ich mitgebracht heute. Als Pfarrer Lotz uns mal diese Dinger zeigte. Wer von euch kennt sie? Aha, ist ja, da oben sind ein paar Hände. Heidi kennt die auch nicht. Das kennt, was ist denn das? Stecke, nicht? Genau, alle gleich. Einige haben ein bisschen mehr Punkte wie die anderen. Diese Lektion, ich weiß nicht, Volker, wann du das mir die Idee gegeben hast, die ich dann für mich erstmal angewandt habe und gebraucht. Nämlich diese Stöcke, das eigentlich Stifte sind, die sollen uns Menschen darstellen. Uns Menschen darstellen. Ganz viele Menschen haben in Paraguay begriffen, dass Jesus lebt durch diese Lektion. Und ich habe gedacht, die will ich in Obertshausen, die will ich Obertshausen dann noch zurückgeben. Wir sehen, an unten ist verschieden, aber da ist auch verschieden, nicht? Fällt Ihnen da was auf? Aha. Genau. Und ich fange mit dem an, wenn es heißt, allen Menschen soll Vergebung zukommen. Wir als Menschen werden ja mit einer sündhaften Natur geboren. Ich weiß nicht, woher man die Idee hat, der Mensch an und für sich ist gut. Jeder von uns ist gut, nicht? So heißt es dann. Aber die Umwelt. Ja, aber wenn wir alle gut sind, wieso kann die Umwelt dann schlecht sein? Da frage ich mich wirklich, mein Verstand begreift diese Theorie nicht. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wenn das ein Bleistift sein soll, und ich weiß nicht, ob es eine andere Sprache gibt, die so präzise das ausdrückt, sprich, die sagt Stift und Blei, aber dies ist kein Bleistift, dies ist ein Stift. Das Blei hier fehlt. Und bei dem Menschen, der nicht persönlich Jesus hat, fehlt das Blei. Wenn Jesus sagt, oder Johannes sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Nach außen können wir uns genauso geben wie alle anderen. Man merkt das gar nicht. Das hat keiner gesehen, als ich diese Bleistifte so hatte. Und jetzt wird wahrscheinlich auch keiner sagen können, welches ist der jetzt. Ich kann das hier sehen. Und so kann das auch eigentlich nur Gott sehen, wie das bei uns drinnen aussieht. Ein Mensch ohne Jesus, Paulus nennt ihn tot in seinen Sünden und Übertretungen. Das hört sich sehr unmenschlich an, aber bei Gott ist das so. Wenn er nicht in unserem Leben ist, wenn er uns nicht reinmacht, dann sind wir funktionsunfähig. Mit diesem Stift kann man ganz viel machen. Den kann man als Pflock einschlagen, um das Zelt anzubinden. Ich kann auch gelegentlich einmal damit auf die Finger oder auf den Kopf kloppen, wenn ich ganz böse bin und so weiter. Nicht? Oder die sagen, das kann man als Feuer machen. Normal mache ich das nie. So ein schönes Holz wird nicht verbrannt, sage ich. Aber das ist ja nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass der gebrauchsfähig, der Schreiben. Wir als Eltern sagen oft zu unseren Kindern, du musst lieb sein, nicht? Das haben unsere Eltern gesagt, wir haben es gesagt. Unsere Kinder sagen das zu unseren Enkeln auch und so ist das. Aber kann denn ein Mensch ohne Gott wirklich das tun? Es gibt genug, oder was Gott will, es gibt genug Personen auf dieser Welt, die Gott nicht in ihrem Leben haben, die ethisch ein einwandfreies Leben führen. Aber genügt das bei Gott? Genügt das bei Gott? Gott hat die Menschen so unsagbar geliebt, dass er gesagt hat, ich will meinen Sohn für sie dahin geben. Und um das zu erklären, wie das ist, habe ich etwas mitgebracht, was ich den Kindern erkläre. Der Kreis soll Gottes Liebe zu uns darstellen. Ein Kreis hat nicht Anfang noch Ende. Und die Bibel sagt, dass Gott uns mit ewiger Liebe geliebt hat. Wir können gar nicht sagen, wann es angefangen hat. Uns ist bloß bewusst geworden, dass Gott uns vor unserer Erschaffung geliebt hat und einen Plan mit uns hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Warum? Er gab seinen eigenen Sohn. Warum? Weil wir Menschen durch unsere Sünde von Gott getrennt sind. Paulus sagt, das ist überhaupt kein Unterschied. Alle nach der Reihe von Natur aus sind wir von Gott getrennt und können die Anerkennung oder können Gott eigentlich überhaupt nichts bringen, dass er Gefallen an uns haben könnte. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Paulus sagt, Gott erweist seine Liebe. Da gehe ich nochmal zurück. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus starb am Kreuz für uns. Er bezahlte die Rechnung, die ich eigentlich bei Gott zu begleichen hatte, die hat er bezahlt. Ich weiß nicht, ob Sie das mal erlebt haben, dass jemand für Sie eine Rechnung bezahlt hat. Ich erinnere mich noch, als ich allein mal für einen Monat in Deutschland war und dann für Ingrid und die Kinder Sachen eingekauft habe. Freunde waren da und dann sagt die Kassiererin, wie viel das ist und ich ziehe meinen Geldbeutel raus und dann sagt mein Freund, nein, die Rechnung bezahle ich. Nee, er hatte inzwischen bezahlt und ich stand ganz verdattert da. Habe ich nochmal bezahlt? Nein. Ich habe vielen Dank gesagt. Und so ist das. Wir können unsere Rechnung bei Gott nicht bezahlen, weil diese Rechnung ist so hoch, dass sie das Leben kostet. Und das hat Jesus getan. Aber er hat nicht nur bezahlt, er ist auferstanden. Er ist auferstanden und er lebt. Und deshalb kann ich zu ihm sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass du all das Böse wegnimmst. Gestern Abend in einem Kreis hat jemand erzählt, wie er das gemacht hat. Auf einen kleinen Zettel geschrieben und gesagt, Herr Jesus, wenn du lebst, dann nimm das jetzt alles weg. Und dabei hat er gestrahlt. Dann kam Frieden in sein Herz rein. Und das ist es. Irgendwann im Leben gibt es einen Moment, wo der Mensch sagt, so geht's mit mir nicht weiter. Das ist bei jedem ganz verschieden. Der eine sagt es laut, dieser Mann hat es mit einem Papier gemacht, wo er seine Schuld draufgeschrieben hat. Bei mir hätte so ein kleines Papier natürlich nicht zugereicht. Ich hätte schon ein größeres gebraucht. Aber wichtig ist, dass es dann heißt, mein Herz hat, mein Leben hat er gereinigt. Wenn wir heute gesungen haben, er wirft unsere Sünden in die Tiefe des Meeres, das bedeutet doch so, dass sie nicht mehr zu sehen sind. Und Hebräer 10, Vers 17 sagt, er denkt nicht mehr daran. Und deswegen ist Jesus auferstanden, damit er unser Leben reinmachen kann. Und all das, was wir um die Figuren, um die Symbole, die ich gezeigt habe, gesehen habe, das ist grün. Und das bedeutet, dass wir wachsen in all dem. Wenn ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, dann bin ich gebrauchsfähig. Dann ist er in mir und ich in der Hand Jesu. Ich in der Hand Jesu. Und wenn Johannes sagt, er redet da, dass wir Schafe sind, aber er sagt, wir sind in seiner Hand. Und aus seiner Hand kann mich nichts reißen. Und wenn ich dann glaube, aber ich kann mich rausreißen, und da habe ich heute nochmal ganz genau gelesen, keine Macht, nicht mal meine, kann mich rausreißen, wenn ich in der Hand Jesu bin. Und was man mit so einem Stift alles tun kann, das bestimmt ja nicht der Stift, oder? Haben Sie mal einen Brief gekriegt, der lieber nicht geschrieben worden wäre? Ich habe zwei solche gekriegt. Der eine ist irgendwo archiviert, weil er von Amts wegen abgeheftet werden musste und der andere ist weg. Lag das am Stift? Nein. Aber wir haben so viele Briefe gekriegt und heute mit der Elektronik würden wir sagen, das sind die Finger, nicht? Das sind die Finger, die reintippen und das abschicken. Aber dann sind wir gebrauchsfähig. Das möchte Gott, dass wir für ihn nützlich sind. Dass andere sehen, dass er in uns drin ist. Und schön wäre es ja, wenn wir immer so spitz bleiben würden. Aber dem ist ja nicht so. Leider nicht. Wie oft habe ich gemerkt, dass ich etwas sage und dann kriege ich so ein komisches Gefühl hier. Kennen Sie das auch? Oder ich habe was getan? Inge, du kennst das. Und was ist das? Da ist was Falsches passiert. Da ist was Falsches passiert. Und normal haben wir dann zum Beten gar keine so große Lust. Bibellesen lockt überhaupt nicht. Die Spitze ist abgebrochen. Und dann? Dann können wir uns selbst bemitleiden und sagen, das wollte ich niemals. Und was werden jetzt die anderen Leute von mir denken? Oh, jetzt bin ich durch bei denen. Kommt die Spitze dadurch zum Vorschein? Nee. Ich erinnere mich noch, und das wird für Sie ganz komisch sein, aber als Kind, wir wohnten in einem Dorf mit 11 Familien, gab es keinen Laden, eine Schule mit 3 Schulklassen. In der Ecke stand der Schrank, wo dann die Bleistifte, Radiergummi, Hefte. der Griffel für die Schiefertafel drin war. Und wenn mein Bleistift zu Ende war, abgeschrieben, dann gab mein Vater mir Erlaubnis, dass ich einen von der Lehrerin erbitten sollte, durfte, den er dann nachher bezahlt hat. Und mein Vater hat auch nachgeguckt. Einen Bleistift an Spitzer gab es bloß in der Schule, zu Hause nicht. Und mein Vater hat kontrolliert, wie ich mit dem Stift umgehe. Wenn der mir runtergefallen ist und so abgebrochen ist wie da, wissen Sie, was ich dann getan habe? Ich habe die Spitze gesucht, rein. Konnte ich schreiben? Nee. Hab von meiner Schwester ihren Bleistift geborgt. Natürlich durfte ich dafür helfen, den Abwasch machen, abtrocknen und so weiter. Aber die Strafe von meinem Vater kriegte ich nicht. Und am nächsten Tag in der Schule, sonst zu Hause hätte ich ja mit dem Messer spitzen sollen. Machen wir das nicht oft so, wenn was passiert ist? Wir glauben, wir können das alleine machen. Statt zu sagen, das ist mir passiert, tut mir leid. Verzeih, lieber Gott. Und dann sagen wir zu den anderen, verzeih. Und dann wird angespitzt. Wenn Johannes sagt, wenn wir unsere Sünde zugeben, bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von all dem Bösen. Aber davor und danach steht, wenn wir sagen, wir haben unsere Sünde, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und wir machen Gott zum Lügner. Ist das nicht herrlich, nicht so bleiben zu müssen? Dass ich sagen kann, lieber Gott, vergib mir. Das tut mir leid. Wenn es das nicht gäbe, dann wären wir heute nicht hier. Ich auf alle Fälle nicht. Aber das gibt's. Wir dürfen sagen, lieber Gott, vergib. Und dann kommt die Spitze wieder. Dann sind wir wieder gebrauchsfähig für Gott. Dann haben wir auch wieder Freude für die Bibel lesen. Wir haben Freude zum Beten. Und das finde ich so herrlich, dass ich immer wieder wie ein Stift werden kann, der für Gott einsatzfähig ist, der eine ganz leserliche Schrift hat. Eine ganz leserliche Schrift. Aber da gibt es noch was, was uns als Christen, die ganz bewusst sich für Jesus einsetzen. Und das mit einem ganz vollen Eifer. Und mit einer Freude. Wir setzen uns ein und irgendwann sieht die Spitze so aus. Was ist passiert? Was ist mit diesem Stift passiert? Ich werde mal die jungen Leute fragen. Was ist da passiert? Hä? Zu stumpf. Warum? Zu viel geschrieben? Ja? Nein. Warum? Wozu ist der Bleistift gemacht? Und ich staune, dass es in Deutschland, die gibt es bei uns nicht, so Dinger gibt, die man raufstreift und die ganz kurz schreibt. Der Bleistift ist doch gemacht, um ganz abgeschrieben zu werden. Aber irgendwas ist nicht passiert. Der ist nicht nachgespitzt worden. Und wenn Jesus in mir ist, wenn ich in seiner Hand bin, und jetzt können viele sagen, ja, dann macht er das schon. Der spitzt ja dann schon nach. Aber bei mir geschieht das nicht automatisch. wenn ich mich für Jesus einsetze. Und deswegen ist für mich persönlich dieser Bleistift ganz, ganz wichtig. Und jedes Mal eine enorme Herausforderung. Wenn jetzt mit diesem Bleistift geschrieben wird, ist die Schrift leserlich? Da fragen die Leute, was ist denn mit dem Gerhard los? Wieso ist der so komisch? Wieso kann man nicht sehen, was er wirklich ist? Da muss noch gar nicht Sünde, große Sünde dahinter sein. Da ist bloß, ich habe mich eingesetzt und eingesetzt und eingesetzt und nicht hingesetzt. Nicht hingesetzt, die Bibel aufgeschlagen und selbst mich ernährt. Selbst geguckt und gefragt, lieber Gott, bin ich auf richtigem Weg? Der Psalmist hat das, David hat das, glaube ich, öfters getan. Wenn er sagt, prüfe mich und erforsche mich. Das ist das. Herr, bin ich noch auf richtigem Weg? Dass ich in der Bibel lese, dass ich bete, dass ich frage, dass ich darüber nachdenke, über das, was gelaufen ist, dann muss ich oft sagen, das war nicht richtig. Den Satz hätte ich mir sparen können. Die Bemerkung hat verletzt. Das war übertrieben, was ich gesagt habe. Ich muss nachspitzen. Wenn Petrus in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 18 sagt, dass wir wachsen sollen in der Erkenntnis, in der Gnade. Ich habe überlegt, was ist Gnade? Wir sagen unverdientes Geschenk, damit wissen die anderen auch noch nicht. Was für ein Geschenk habe ich dann, das ich nicht verdient habe? Ich habe die Erlösung bekommen. Die Vergebung für meine Schuld. Ich habe die Gotteskindschaft bekommen. Ich habe Frieden in meinem Herzen, weil er mir vergeben hat. Und dass ich mir wachsen, bedeutet doch, dass mir das immer größer wird. Dass ich in Gottes Wort studiere und damit schärfe ich meinen Stift wieder an. Damit schärfe ich meinen Stift wieder an. Die, die von uns Handwerker sind, wissen, dass mit einem stumpfen Werkzeug schwer zu arbeiten ist. Das wissen sie. Und die nehmen sich Zeit und schärfen, ob es die Säge ist oder ob es der Meißel ist, das wissen wir. Genauso ist es, denke ich, manchmal für Gott schwer, mit so einem Stift sauber zu schreiben. Aber Gott sei Dank, dass er in uns ist, sein Geist in uns ist und ich das merke, hoppla, da stimmt das irgendwas nicht. Ich brauche Stille. Ich brauche Stille, ich brauche Gottes Wort. Gottes Wort muss zu mir selber reden. Die anderen merken das doch, ob Gottes Wort zu mir redet, ob es von Herzen kommt oder bloß von ihr. Dass es von Herzen kommt. Auferstehung bedeutet doch eine persönliche Begegnung mit diesem großen Gott. Die wollte ein Petrus haben. Deshalb lief er zum Grab. Und die persönliche Begegnung bekam er. Ich bedauere das ein bisschen, dass diese Begegnung uns in der Bibel nicht aufgeschrieben ist. Aber ich bin mir sicher, die hat stattgefunden. Die hat stattgefunden. Und dass der Petrus einfach wieder einer wurde, der für Gott gebrauchsfähig war. Die Auferstehung Jesu macht das möglich. Einmal, dass diese Lehre ausgefüllt ist. Los von Gott, dass ich in Gott, Gott in mir und ich in seiner Hand sein darf. Und liebe Gottesdienstbesucher, das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Dass wir gebrauchsfähig werden. Da, wo die Spitze abgebrochen ist. Und das kann jedem passieren von uns. Muss nicht so bleiben. Ich kann neu anfangen. Oder da, wo ich stumpf geworden bin. Zu viel im Einsatz für Jesus. Zu wenig in Kontakt mit ihm persönlich und für mich persönlich. Dass wir werden wie ein Stift gebrauchsfähig in Gottes Hand. Gott segne uns sein Wort. Amen.